Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 102. Episode mit Fabian und Jan und der GeForce RTX 5080 Founders Edition, Fabian.
Ja, mit freundlichen Grüßen von Nvidia. Guten Tag.
Ja, und das ist ja auch schon eins der Stichworte dieser Woche, denn wir reden über den Test der 5080, der zweitgrößten Blackwell Gaming Grafikkarte von Nvidia. Der Test ist heute bei uns erschienen. Auch diese Woche gilt wieder, nein, letzte Woche galt, es darf nur der Test der 5090 Founders Edition raus und einen Tag später der Custom Designs. Wir haben jetzt heute auch noch keinen Custom Design Test online, aber da mag in Kürze dann mehr bei uns kommen und es werden an der Zahl 3 sein. Möchte ich hier an dieser Stelle schon mal vorab verraten. Welche verrate ich aber nicht. Auf jeden Fall ist heute der Founders Edition Test online gegangen. Das heißt, wir besprechen, was die 5080 kann. Und Fabian, wir haben mit ganz wenig gerechnet. Denn ich höre noch einmal Luft und führe noch mal aus. Letzte Woche 5090, 33% mehr Shader, ein bisschen geringerer Takt, daher 27% mehr Rechenleistung auf dem Papier, 33% mehr Speicher, viel mehr Verbrauch, heftiger Aufpreis, Blackwell statt Ada Lovelace. Und am Ende, ja, haben wir 24% mehr Leistung im UAD-Parcours gesehen, aber korrespondierend mit einem 20%igen Aufpreis und einem deutlich gestiegenen Stromverbrauch. Path-Tracing-Benchmarks trotz neuer RT-Cores waren erschreckend wenig schneller. Also dass das Feedback ja letztendlich schon war, oh Mann, klar, es kann nicht jede Generation 70% an der Spitze vorangehen, aber irgendwie, was ist denn hier passiert, oder?
Ja, es ist zwar absolut enttäuschend. Ich denke, das hatten wir zu ausführlichst beschrieben, auch im Fazit, warum das aus der Sicht mit der meisten Spieler wohl eine herbe Enttäuschung sein wird. Und mit Blick auf die 5080 und die, was war das, 8 oder 9 oder 7% mehr Rohleistung, die wir da errechnen konnten, sah das natürlich noch katastrophaler aus, also schon prospektiv. Wir wissen aber ja auch von der Debatte 4080, 4080 Super zu 4090, dass die Rohleistung vor allem oben raus halt einfach überhaupt nicht mehr skaliert. Mhm. Insofern ist es jetzt bei der 5080 so, dass sie den Mühe schneller ist, als die Rohleistung es vielleicht vermuten lässt, womit sie aber immer noch nicht viel schneller. Ich denke, wir fangen einfach direkt auch mit den Benchmarks an, denn ansonsten, was zu dieser Grafikkarte jetzt sonst noch zu sagen wäre, das hatten wir das letzte Mal schon.
Ja, vielleicht noch einmal kurz. Das dann doch, wir hatten ja bei der 4080 76 aktive Streaming-Multiprocessors und dann bei der Super die 80, die der AD103 auch maximal geboten hat. Und wir gehen jetzt auf 84 mit dem GB203, das sind halt 5% mehr. Mit ein bisschen höheren Takt sind es dann unterm Strich 8% mehr Rohleistung auf dem Papier. Und das war es aber auch, und da kommen wir nachher nochmal zu, es gibt nicht mehr als 84 Streaming-Multiprocessors oder 10.752 ALUs in diesem Chip. Also Nvidia geht gleich all in mit auf dem Papier 8% mehr Rechenleistung. Und du hast schon gesagt, Fabian, ich springe rüber zum
UHD-Test. Das ist ein Vollausbau, ne? Also das ist der GB203 Vollausbau.
So, was sagen uns unsere, ich glaube, 19 Spielebenchmarks in UHD, von denen ja 6, wir sprachen in der letzten Woche ausgiebig darüber, inklusive DLSS-Quality gebencht werden, ohne und mit Raytracing?
Das ist so enttäuschend, dass wir das so machen.
Also, die Enttäuschung hat mich wirklich überrascht.
Es ist eine positive Enttäuschung.
Ich wurde positiv enttäuscht. Und zwar, ja, wir haben im UAD Non-Raytracing-Benchmark-Parcours von Wolfgang handverlesen durchgetestet einen Leistungszuwachs 4080 Super zu 5080 von im Schnitt 12% bei den Average FPS und 8% bei den 1% Percentile Frame so. Times. Es ist mehr als die 8% auf dem Datenblatt. Aber Juhu. Es ist natürlich Juhu. Wenig. Und das, zu das wenig hast du ja wieder ganz tief in die Historie gegriffen.
Und ja, vielleicht, bevor wir jetzt direkt davon weggehen, noch mal ganz kurz in UHD geblieben, wenn wir Raytracing verwenden.
Ja,
das ist die gleiche Geschichte. Nvidia hätte bestimmt gerne, dass wir es totschweigen. Das ist die gleiche Geschichte wie bei der 5090, die wir da auch schon hatten. Warum auch immer, seltsamerweise, es ist ein bisschen eine verkehrte Welt, legen diese neuen Blackwell-Grafikkarten in Raytracing, lasten weniger zu als den Rest der Reiserlasten. Wir haben hier jetzt also nur noch 9% mehr FPS und 7% bei den 1% per Zentilen. Und dann
Wobei
kann
ich
ich jetzt
gerade
auch
noch ein
wieder die gleiche
kleines.
Geschichte anfangen wie letzte Woche, ne? Das ist jetzt halt überwiegend natives UHD, ein bisschen DLSS Quality ist drin, wird aber nicht die Alltagsrealität für diese Grafikkarte sein. Da wird auch manchmal DLSS Balanced oder Performance verwendet werden müssen, gerade weil wir uns ja auch in einem Leistungsniveau befinden. Das kann man an der Stelle jetzt auch direkt vorwegnehmen. Die 50, 4090. Die 4090, also das alte Topmodell, das ist 20% schneller als diese 5080. Das heißt, wir wissen, auf allem, wo wir aktuell mit der 4090 schon Balanced oder Performance verwenden, und das ist in Path-Tracing-Games immer der Fall, auf der 5080 braucht man das mindestens. Und wenn wir dann wieder schauen, wie sieht es in den WQHD aus, um quasi vorzutäuschen, dass wir DLSS Balanced und Quality in UHD verwenden. Es geht nicht ganz auf, aber es ist eine gute Annäherung. Ich meine, die Pixel, die Renderauflösung mit DLSS Quality in WQHD, die ist schon geringer als mit DLSS Performance in UHD, aber weil hier ja nur ein Drittel der Spiele mit DLSS Quality überhaupt dabei sind, passt es ungefähr. Und dann haben wir halt noch 9% mehr FPS als eine 4080 Super. Im Rasterizer-Szenario und im Raytracing-Szenario noch 7%. Das heißt, wir verlieren dann auch hier ein bisschen. Es ist nicht so viel wie bei der
Ach, ich
5090, was wir
habe mich gerade
verlieren.
gewundert, was du da erzählst, aber ich bin ja noch in UWQAD unterwegs. Das ist nämlich ist auch 9% bei den Average, aber es sind immerhin noch 8% bei den
Ah, ja.
Raytracing
Also,
Average FPS.
man muss am Ende wirklich jedes Prozent dann irgendwo suchen. Es ist, wie gesagt, nicht so schlimm wie bei der 5090, was die Skalierung nach unten hin angeht. Aber bei 7%, also auch wieder hier, ne? Also, wer macht denn kein Raytracing einfach so einer Grafikkarte? 7% sind es dann halt noch mit offensiverem DLSS-Upsampling auch in UHD. Und wir wissen, dass die 4080 Super, ja, die war dann halt ein oder vielleicht noch mal 2% schneller als eine 4080. Also, auch dann reicht es selbst nicht mehr, um 10% vor der 4080 zu landen. So. Und dann habe ich mir, so wie letzte Woche, dachte ich mir, ich stelle mir die Aufgabe, komm, dann gehst du halt mal in der GeForce-Historie zurück und schaust, was war denn, hatten wir vielleicht eine GeForce-Grafikkarte? Es muss doch eine gegeben haben, die schon mal einen so geringen, kleinen Performance-Uplift Generation zu Generation in der 80er-Klasse geliefert hat. Und
Anmerkung, Fabian, wichtig oder auch nicht, neue DLSS-Exklusiv-Features außen vor. Zurück zu dir.
ja. Und wir hatten die 4080 offensichtlich davor, die war 65% schneller als eine 3080. Wir hatten die 3080, die war 70% schneller als eine 2080. Wir hatten die 2080, also Turing, wo jeder gesagt hat, oh, das ist aber eine schwache Generation, die war 30% schneller als eine 1080. Also war sie immer noch 300% mal so viel schneller wie die
Ja, nicht ganz, aber ja, wir kommen dem nahe.
wie die 5080. Dann hatten wir die 1080 davor, 65% zur 89. Die 89 war 25% zur 87, die 87 auch nur 25% zu 86, aber 25% sind dann immer noch viel mehr als,
12.
ja, 12%. Es wird dann auch wieder schwierig unten hin, weil dann irgendwann keine UHD-Benchmarks mehr da waren. Und wir hatten das letzte Mal, da kommen irgendwie Benchmarks, die einzeln sind nach API und einzeln nach Kantenklettungsmodus und was auch immer. Ich habe versucht, da irgendwie was Sinnvolles rauszuziehen. Die
Long
680,
story short.
die war 30%
Kürzlich.
schneller als die 5080. Die 5080 war 18% schneller als die 4080. Also das ist ja die Generation, die 500er, wo wir letzte Woche fündig wurden, wo die 50, wo das Topmodell auf jeden Fall einen kleineren Sprung gemacht hat als bei der, als die 5090 jetzt. Hier klappt es halt nicht, ne? 18% zu 12, das ist immer noch über 50% mehr. Oder, ne, genau, 50% mehr. So, und wenn wir dann weiter zurückgehen, 4080 zu 2080, zu 2, nee, 480 zu 280, ich muss die 40
Die
und die
Nullen
20
streichen.
weglassen. Da haben wir 80%. 280 zu 8800 GTX, 60%. 8800 GTX zu 7800 GTX, also ich wühle hier wirklich in der Historie. Sie war doppelt so schnell. 7800 GTX war auch 20% schneller als ein 6800 Ultra. 6800 Ultra war doppelt so schnell wie die FX
Ja, das kam früher ja auch
5950
noch.
Ultra. Also ich höre die ganzen Namen auch gerade zum ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese
Da hast du was
FX
verpasst.
5950 Ultra, was ist das für ein Name? Die war 40% schneller als die GeForce 4 Ti 4600. Auch das, what the hell ist das für ein Name? Die war, ja, auch 50 bis 100% schneller als eine GeForce 3 Ti 500. Die war 50 bis 100% schneller als eine GeForce 2 GTS Ultra.
Dann
Und die
hast du
war
aufgehört.
40% schneller
Hammer.
als eine GeForce 256. Und
Ja, das war die erste GeForce.
das war die erste GeForce. Also deswegen habe ich da jetzt auch aufgehört. Ich bin jetzt halt alle GeForce-Grafikkarten der 80er-Klasse. Ich meine, früher gab es die halt
Oder
noch
der
nicht,
zweiten
aber
Reihe, ne? Ja.
ja, früher waren das halt die Single-GPU-Top-Modelle. Da gab es ja noch dann die 90er eventuell mit zwei GPUs oder was auch immer. Aber genau, also halt das zweite Reihe Top-Modell oder wie auch immer man das nennen möchte, bin ich halt durchgegangen bis runter zur ersten GeForce und es gibt halt keine andere GeForce 80er, die einen so kleinen Sprung bei der Leistung hinlegt. Also wenn das der Maßstab ist, wenn der Generationenvergleich, der Uplift vom direkten Vorgänger zum neuen Modell der Maßstab ist, dann ist die GeForce RTX 580 die schlechteste GeForce 80er
5080.
seit GeForce überhaupt.
Ja, und GeForce gibt es jetzt 20 Jahre, wurden die alt, ne? Oder
War es
25?
25?
25,
Ich
ne?
glaube, es war
Ich glaube.
25. Irgendwie so.
Ja. Ja, und das führt jetzt dazu, dieser sehr kleine Sprung, der kleine Schritt für die Menschheit, vielleicht ein großer Schritt für Nvidia, dass die Lücke zwischen der 99er und der 89er mit plus 49% für das Topmodell in unserem UHD-Benchmark-Parcours noch mal größer ist, als sie mit plus 35% in der letzten Generation gewesen ist.
Interessant ist hier aber, dass die Skalierung da dann wieder exakt hinhaut. Also wir hatten bei der 4090 ja ungefähr 70% mehr Ausführungseinheiten als bei der
Ja, da hast du recht.
4080. Die war dann ungefähr, ja, in UHD, ne, nativ 35% schneller. 35 war schon besser als der Schnitt, glaube ich, oder?
Das ist jetzt der
Aber hier
UHD-Parcours,
sind es
der
jetzt
aktuelle. Ja.
35. Ah ja, dann ist es vielleicht wieder ein bisschen nach oben
Fine
gegangen.
Wine.
Fein Wein 4090, ja. In Raytracing sind es nur 30% so. Und diese Skalierung, die passt jetzt auch wieder in Blackwell. Die 5090 ist ja doppelt so stark, also mehr sogar als doppelt so stark, wie jetzt eben die
Also die Hardware.
5080, was die Rohleistung, also was die, nee, die Rohleistung ist vielleicht nicht mehr so unbedingt, weil das Ding niedriger taktet, aber halt was die Ausführungseinheiten angeht und alles drumherum, ja, auf jeden Fall. Und von diesem doppelt so viel kommen eben 50, knapp 50% dann auch tatsächlich an.
Ja,
Aber
jetzt habe ich vorhin schon gesagt, ich wurde enttäuscht, überrascht, überraschenderweise enttäuscht. Du kannst dir wahrscheinlich denken, woher das rührt. Und am Anfang klang es auch schon an. Während wir bei der 5090 ja keinen Leistungszuwachs über das hinaus, was im Datenblatt ja mindestens zu erwarten gewesen ist, wenn man eben auch davon ausgeht, dass die Auslastung irgendwie hingekriegt wird oder ein Blackwell-Vorteil das Problem eines noch größeren Chips überwiegen kann oder ausgleichen, kompensieren kann, haben wir gesehen, das passiert nicht. Und deswegen war jetzt auch meine Erwartung, wenn ich aufs Datenblatt 4080 Super zu 5080 geguckt habe, bevor ich die ersten Benchmarks gesehen habe, naja, 8% mehr Rohleistung, was kommt da an? 4%. Sagen wir
Ja, vor
6%. Und
allem
jetzt
von
sind es 12%. Irgendwo gibt es da ja doch anscheinend einen Blackwell-Fortschritt, der sich ja in manchen Spielen auch zeigt, und ich gucke mir noch mal gerade die Leistungszugewinne je nach Spiel an. Das schwankt ja auch wieder von plus 2% im schlechtesten Fall, also das ist ja wirklich schon im Rahmen der Messungenauigkeit, bis hin zu plus 33%, auch wieder ein Outcast. Da läuft Blackwell ja komplett in einer anderen Welt. Aber es führt am Ende halt das, oder unterm Strich muss ja doch irgendein Blackwell-Vorteil vorhanden sein. Oder es ist die Speicherbandbreite, die deutlich gestiegen ist, die dazu führt, dass die Karte eben nicht nur 8% schneller ist.
Also
Wobei
die
diese
Speicher
8% ja auch geschönt sind, ganz kurz noch, weil wir ja gleich sehen werden, dass sie zwar auf dem Datenblatt etwas höher taktet als der Vorgänger, aber in der Praxis in den Benchmarks ja etwas niedriger getaktet hat. Ja.
Thema Takt wird hinten raus auch noch interessant, vielleicht das Interessanteste bei
Ja,
diesem.
3 GHz, Fabian.
Mehr, aber da kommen wir dann gleich zu. Was ich jetzt dazu noch, also das hast du ja ein paar Dinge gesagt. Bei der Speicherbandbreite, ich glaube nicht, dass die da jetzt unbedingt der limitierende Faktor war, denn die 5090 hat ja viel stärker bei der Speicherbandbreite zugelegt als die
Ja.
5080. Also wenn wir da eine Skalierung noch sehen würde in diesen Sphären, dann. Also, und die 5080 hat ja jetzt fast die Bandbreite der 4090, also beinahe. Das glaube ich nicht, dass das der limitierende Faktor unbedingt war, zumal die 5080 auch nicht mehr L2-Cache hat als die 4080. Und
Ja.
das wäre ja eigentlich das, wo man das als ehest, am ehesten
Der
sehen
Turbo
würde, wenn die
Cache.
Bandbreite limitiert und man gibt dem Ding mehr Cache, dann wird es halt immer
Ja.
schneller. Hat man hier nicht gemacht, wäre also. Also. Glaube ich nicht. So. Das zum einen. Zum anderen kann es halt sein, in diesen paar speziellen Spielen, wo es dann doch vielleicht mal besser wird, dass die dann tatsächlich von diesem neuen SM-Aufbau mit
Ja.
verdoppelter Int-Leistung, wenn man so will, profitieren. Das wird aber im Schnitt eben nicht deutlich, weil es im Schnitt eben einfach nicht so ist, dass Spiele so viel Integer-Rechenleistung brauchen. Ansonsten. Generation zu Generation, ja klar, sie werden irgendwas geändert haben. Ne? Also ein bisschen was haben sie gewerkelt, dass es die Steuerung da gibt.
Ja,
Ich
aber gesehen hat
möchte.
man das bei der großen ja nicht, aber da ist es wahrscheinlich, wäre es mit einem 170 SM Ada Lovelace Chip statt 170 SM Blackwell Chip noch schlechter gelaufen, weil die Auslastung noch stärker durchgesch oder die schlechte Auslastung dieses riesigen Chips noch mehr durchgeschlagen hätte.
Ja,
Und auch
genau,
da steckt
also.
anscheinend ja einen Blackwell-Vorteil drin, den wir ja auch auf der großen in einzelnen Spielen dann doch deutlich gesehen haben. Ja.
Genau, also wenn die 5090 halt auch 50% ihrer Mehrleistung zur 5080 so liegen lässt, weil sie
Ja.
halt einfach das Ganze nicht auf die Straße bekommt,
Ja, dann haben wir es ja schwarz auf
dann ist
weiß.
bei der 5080 halt auch 50% mehr Spielraum für Architekturverbesserungen, die durchschlagen können. Ich möchte
Ja.
an der Stelle aber auch nochmal anmerken, ja, wir sind hier ja bei der gleichen Node unterwegs, dazu gleich auch nochmal was. Also wir haben halt keinen Fortschritt bei der Fertigung. Wir hatten aber in der Vergangenheit trotzdem, auch in der jüngeren Vergangenheit, ich gehe jetzt nicht wieder in die Mottenkiste, aber wir hatten zwei GeForce-Generationen, wo wir auch keinen Node-Shrink hatten, wo wir auf der gleichen Fertigungsstufe geblieben sind. Das war einmal Maxwell, also die 900er, und das war Turing, also RTX 20. Und das waren auch in der Historie, wenn man so will, vergleichsweise kleine Sprünge bei der direkten absoluten Mehrleistung im Vergleich zum Vorgänger. Nämlich einmal, was heißt einmal? In beiden Fällen waren es 25 bis 30%, die man schneller war, einmal als die 780 und einmal als die 1080. Das sind aber dann ja schon wieder Sprünge, die sind doppelt so groß wie das, was wir bei der 5080 hier jetzt sehen. Mehr als doppelt so groß sogar. Und man hat das außerdem mit diesen beiden Generationen geschafft, bei gleicher Fertigung deutlich effizienter zu werden.
Ja, das war natürlich insbesondere bei Maxwell ein Wahnsinn.
Also gerade Maxwell war halt krass gegenüber Kepler, aber auch Turing wurde ja ein gutes Stück nochmal effizienter als Pascal, die ja schon den riesigen Effizienzsprung auch wieder hingelegt haben. Und auch wieder mit dieser Hinterhand, selbst unter den ungünstigen Umständen ist die 5080 eine Underperforming-Ausnahme. Also selbst da ist sie. Selbst wenn wir nicht den Maßstab anlegen, dass wir halt zwei Node-Shrinks hatten, wie bei der 4080, ist es halt eine Enttäuschung.
Ja, und was ich mir jetzt gerade auch nochmal angeguckt habe, ist, damit ist aber auch durch diesen kleinen Sprung jetzt Nvidia DLSS 4 Multi-Frame Generation nochmal außen vor gelassen, gegenüber der RX 7900 XT in reinen Rasterreißer-Titeln jetzt nicht wirklich weit davon gezogen. Wir kommen von 3% Vorsprung in unserem Parcours, 4080 Super zu 7900 XTX, hin zu 15%. Und das
Ja,
ist
da hat
jetzt
sich.
nichts, was zwischen spielbar und nicht spielbar
Nee, also da
unterscheidet.
hat sich AMD eigentlich entschlossen, dass sie diese Generation im High-End-Bereich nicht konkurrieren möchten, aber Nvidia hat gesagt, nee, ihr konkurriert auch diese Generation im High-End-Bereich, denn wir bleiben einfach da, wo wir sind.
Ja, lass uns mal weiterspringen
Ich
und
habe noch.
ja, bitte
Sorry.
noch einen
Ja, und
richtigen
zwar,
Hot Take.
also, das ist ja der kleinste Sprung in absoluten Zahlen. Ja, hatten wir jetzt, aber es ist ja vor allem auch das erste Mal, dass eine 80er-Grafikkarte nicht das Topmodell der vorherigen Generation überholt. Also auch, wir haben ja, wie gesagt, immer noch 20% Vorsprung bei der 4090, die ist immer noch merklich, deutlich schneller. Also ich meine, das wäre ja in der Vergangenheit, hätte man da ja eine GPU reingepackt bei so einem Abstand. Die 4090 immer noch deutlich schneller als die 5080. Wenn wir jetzt also das mal quasi so als Maßstab nehmen, also quasi sagen, ja, wir haben diesen Leistungsprung, der ist halt so klein und das festzuzurren ist ein bisschen schwer, deswegen habe ich mir halt gesagt, okay, was ist denn, wenn wir sagen, wir nehmen 20% vom ehemaligen Topmodell und ziehen das ab? Wo landen wir dann in der Vergangenheit? Also was waren frühere GeForce-Grafikkarten, die 20% langsamer waren als das Topmodell der scheidenden Generation? Und das war letztes Mal, also mit Ada Lovelace war das die 4070. Die war ungefähr 20% langsamer als eine 3090 Ti. Bei der Generation davor, also Ampere, war es die 3060 Ti, beziehungsweise die war sogar ein bisschen stärker als 20% langsamer als die 2080 Ti. Davor war es die 2070 zur 1080 Ti und zur 89 Ti, da war die 1060 20% langsamer. Also die 5080
Deswegen hat die
steht,
sich auch so gut gehalten.
die 6 GB-Variante. Die 5080 steht also mit ihrem Performance-Uplift beziehungsweise mit ihrem Vergleich zur 4090, zum vorherigen Topmodell, in der Tradition der GTX 1060 oder der RTX 3060 Ti. Die RTX 3060 Ti hatte den stärkeren Performance-Uplift im Vergleich zum vorherigen Topmodell. Also das unterstreicht vielleicht auch noch mal, wo
Wie
wir hier
wenig es da
gelandet sind.
vorangegangen, ja, wie wenig es da vorangegangen ist. Jetzt ist ja in diesem Parcours, den Wolfgang hier nutzt, relativ wenig Raytracing drin. Und da war ja letzte Woche bei der 5090 schon die Vermutung, die Hoffnung, dass wenn ich Raytracing to the max ziehe oder sogar Path Tracing nutze, dass dann alles ganz anders wird. Und da hatte man bei der 5090 gesehen, mit maximiertem Raytracing in 4 Spielen ist dann immerhin in 3 von 4 Spielen ein Performance-Uplift auf Höhe von 33%+ möglich, also auch über dem Schnitt im UAD-Parcours mit wenig Raytracing-Einsatz. Und bei Path-Tracing war das überhaupt nicht so, da war sie eher langsamer. Und zusammengefasst bei der 5080 kann man doch sagen, die ist nicht nur in Path-Tracing wieder deutlich weniger schneller als die 4080 Super als mit wenig Raytracing-Einsatz. Die kommt mit Ausnahme von Alan Wake auch in den 4 Spielen, die Wolfgang sich mit maximalem Raytracing vor Path Tracing angeguckt hat, nicht wirklich aus dem Käse. Denn in Alan Wake 2 sind es noch 16% Fortschritt, den wir sehen.
Das ist
Aber schon
High-Rate,
zwei.
das ist jetzt High-Ray-Tracing. Ne? Wenn du von
Genau.
Path-Tracing runtergehst in
Genau, aber
Alan
ich bin ja
Wake,
noch
dann.
bei High Ray Tracing. Da sind es noch 16%, also mehr als die 12, die wir gesehen haben. Aber schon bei Cyberpunk haben wir nur noch 8%, wenn ich maximales Ray Tracing mache. Bei Star Wars Outlaws sind es 6%, das waren die 3 Spiele. Und dann hat er sich Full Ray Tracing angeguckt. In Alan Wake sind es 1% in UHD. Dann haben wir Black Myth Wukong, da sind es 6%. Wir haben Cyberpunk, da sind es 7%. Und wir haben Indiana Jones, da sind es 8%. Also es ist dann nur noch analog des Datenblattzuwachses. Und das sind ja die Szenarien, wo wir auch vorher gedacht haben, ja, komm, Rohleistung und so. Da ist auch irgendwann, sind ja die Grenzen gesetzt. Wir müssen jetzt halt in Richtung neue Software-Features, okay, DLSS, AI. Aber auch bei Raytracing, das ist die Zukunft, da wird Nvidia, wie sie es die letzten Generationen ja gemacht haben, immer deutlich drauflegen. Und bei Blackwell wissen wir da wirklich nicht, woran wir sind. Ja.
Ja,
Und
nee,
wer sich jetzt. Ja.
also vor allem sind
Oder kannst du mir
diese
das erklären?
nein, also erklären kann ich es dir nicht, diese 16% bei Alan Wake 2, die sind halt die absolute Ausnahme. Ne? Also ich glaube, das ist
Ja.
der eine Benchmark in diesem Artikel, wo die für 5080 am stärksten zugelegt hat, so 4080 oder so.
Ja, wobei es gibt in den Einzelbenchmarks UAD haben wir auch diesen
Ja, das.
33% Outcast-Fallen und ein paar
Ja,
20er,
okay.
aber es ist hier halt nicht, wir haben keinen überproportionalen Zuwachs in Raytracing-Szenarien, eher das
Nee.
Gegenteil und bei
Ja,
der
genau, also
kleinen,
eher das Gegenteil, ne? Also ich
ja.
meine, diese 1%, die sind halt wirklich, ja, okay, es ist, also jetzt mit Path Tracing, Full Ray Tracing in Alan Wake 2, ja, es ist DLSS balanced an, aber trotzdem, es ist ja, also, und das sind ja gerade die Szenarien, also gerade diese Spiele und diese Szenarien sind ja die, wo man wirklich die Rohleistung auch noch braucht, wo man sie einfach braucht, um auf ein akzeptables FPS-Niveau zu kommen, wo man dann meinetwegen
alles draufschmeißt, was einem AI zu bieten hat.
FG oder MFG draufschmeißt, genau, aber.
Ja, oder Upscaling, ne? Also Super Resolution. Auch
Das ist da
dafür
ja schon
brauche ich ja
drin.
erstmal einen Anfang. Ja, das ist hier schon drin, das ist richtig. Aber wenn es nicht drin wäre, wären die Balken halt alle einfach um x Prozent kürzer und die Verhältnisse wären nicht
Sie wären
unbedingt
komplett
anders.
unspielbar kurz, sind sie ja auch so schon, aber immerhin wäre der Abstand zwischen dem komplett unspielbar kurzen Ergebnis der 40-80 und dem komplett unspielbaren Ergebnis der 50-80 ein bisschen größer.
Und ja, damit bleibt hier Nvidia unangefochtener Spitzenreiter. Also Radeon hat da überhaupt keine Chance, wenn wir Raytracing to the max ziehen oder sogar Path Tracing nutzen. Aber ja, auch da ein kleiner Fortschritt, der sogar gemittelt geringer ist, als wenn wir Raytracing nicht so weit aufdrehen oder kein Path Tracing nutzen. Das ist doch wirklich die zweite Woche in Folge für mich dann auch wieder eine, da wurde ich negativ überrascht, dass das nicht auf dem kleinen Chip plötzlich besser funktioniert und bei der 5090 irgendwas nicht
Also
klappt.
doch keine positive Überraschung, eine sehr
Doch, es
durchwachsene.
gibt positive wie negative Überraschungen, die meine Enttäuschung garnieren. Bevor wir zu DLSS4 Multi-Frame Generation und deinem Take kommen, ob das auf dieser Karte auch ein cooles Feature ist, um 240 Hertz Monitore zu befeuern, würde ich gern noch zu Lautstärke, Temperatur, Leistungsaufnahme springen. Dann haben wir nämlich alles abgefrühstückt und dann widmen wir uns dem einen neuen Feature der 5080 im Vergleich zur 4080. Die 5080 Founders Edition hat ja das komplett identische Kühlsystem, dieses Double Flow-Through Design, wie es die 5090 FE nutzt, die das ja sehr gut genutzt hat. Ja, sie hat sich auch einen Teil ihrer niedrigen Lautstärke dadurch erkauft, dass die Temperaturen von GPU und insbesondere Speicher ziemlich hoch gewesen sind. Aber jetzt nehmen wir 225, nee, 215 Watt runter, nicht mehr 575, sondern 360 Watt TDP, die ja auch in diesem Szenario, was Wolfgang hier nutzt, Metrox Enhanced Edition UHD, da werden die ausgereizt. Da muss das doch alles noch mal eine Ecke kühler und leiser werden. Leiser ist
Ja.
es interessanterweise nicht geworden. Das liegt aber daran, dass Nvidia sich entschieden hat, die GPU und den Speicher auf dieser Grafikkarte kühler laufen zu lassen. Das heißt, man kann hier natürlich als Endverbraucher über die Lüfterkurve oder manuelle Drehzahlen da noch eingreifen und die 5080 Founders Edition noch leiser bekommen, weil der Kühler ist halt ein toller Kühler. Aber ab Werk nehmen sie sich nichts. Gemessen hat Wolfgang 41 zu 41,5 Dezibel. Bei ungefähr 80 Umdrehungen weniger auf dem Kühler unter Volllast, im gleichen Testsystem, im gleichen Szenario. Also das Kühlsystem lief eigentlich exakt wie auf der 5090 oder naja, mit 80. Oh, jetzt noch ein To-Do. Das wird bis nachher wohl noch behoben werden, dem Artikel, den wir uns hier gerade angucken. Und Hotspot-Temperaturen werden ja nicht mehr gemeldet. Man weiß es nicht. Nvidia gibt da kein Händchen über irgendeine API mehr Tool-Entwicklern, um das auszulesen. GPU Edge sehen wir dann beim Spielen landet nicht mehr bei 79, sondern bei 73 Grad. Also 6 Grad kühler bei identischer Lautstärke durch quasi identische Lüfterdrehzahl. Und beim Speicher waren wir bei 96 Grad Celsius. Da sind wir jetzt bei 78.
Vor allem da, ne?
Ja.
Also, ich finde das halt ein bisschen merkwürdig, dass sie jetzt halt sagen, wir brauchen hier eine niedrigere Temperatur, weil das ja irgendwo suggeriert, dass die Temperatur der 5090 zu
Ja,
hoch
das finde
ist.
ich auch, dass das so mitschwingt, ne? Ja. Es ist auf jeden Fall, und so funktioniert die Lüftersteuerung, ja. Die hat als Ziel eine GPU-Temperatur, auf die sie hinarbeitet. Und die scheint hier 5 oder 6 Grad niedriger, 6 Grad niedriger zu liegen. So, insofern, ja, man kriegt die 5080 Founders Edition sicherlich bei gleichen Temperaturen signifikant leiser als die 5090 und sie hat genauso wie die 5090 nicht mit irgendeinem nervigen hinteren Lüftergeräusch zu kämpfen. Und was auch funktioniert hat, da wissen wir noch nicht so ganz, haben wir glaube ich, soweit ich weiß, nicht überprüft. Es gab ja einen neuen Treiber für die 5080 im Test. Es hat jetzt der Fanstop verlässlich funktioniert von Wolfgang im Testsystem und auch in anderen Rechnern, wo wir die Grafikkarte schon getestet haben. Da hatten wir mit der 5090 ja noch ein Problem. Und eine positive Überraschung, Fabian. Jetzt sagst du wieder Leistungsaufnahme.
Ich wollte vielleicht noch ganz kurz zu der Temperaturgeschichte. Es kann ja sein,
Ja.
wir sehen den Hotspot ja nicht mehr. Es kann ja sein, dass die 5080 ein größeres Hotspot-Problem vielleicht hat als die 5090, weil der Chip ja
und
kleiner ist.
Und dass die Lüftersteuerung sich daran ausrichtet.
Genau, also weil der Chip kleiner ist, wenn wir da trotzdem halt 300, 400 Watt reinknallen können, könnten die Hotspots ja größer werden. Aber das ist jetzt nur eine Mutmaßung, ich weiß es nicht. Was erfreulich ist auf jeden Fall, du hast es gerade schon angesprochen, wir sind beim Verbrauch wieder auf dem Adder-Lovelace-Niveau. Also wir haben eine Stagnation beim Leerlaufverbrauch insbesondere und das ist eine sehr positive Nachricht nach dem massiven Rückschritt der 5090 im Leerlaufverbrauch. Ich werde jetzt auch nicht wieder einzeln durchgehen, aber im Endeffekt, die 5080, die liegt immer ungefähr in dem, was eine 4080 oder die anderen Top-Modelle, High-End-Grafikkarten von Ada Lovelace auch hingelegt haben, beim kompletten Leerlauf bei YouTube-Video, Video, SDR, HDR, beim Monitorbereich, bei der Fensterbewegung, genau. Und es ist häufig so, dass es halb so viel ist wie die 5090, was irgendwo ja lustigerweise dazu passt, dass der Chip auch nur halb so groß ist.
Und sie halb so viel Speicher hat.
Vor allem das wird, glaube ich, also dieses Speicherinterface, das muss ja auch im Leerlauf immer gefüttert werden. Das ist halt einfach, also nennen wir eine 512-Bit-Grafikkarte der Vergangenheit, die effizient war.
Ja, ich kenne keine.
Ja.
Ja, und bei Spielen, da müssen wir wieder sagen, da haben wir, wie gesagt, das, was Wolfgang als Standardszenario nutzt, ist eben Metro Exodus Enhanced Edition, das bisher noch jeden Chip ausgereizt hat, bis an sein Power-Target heran. So ist es jetzt auch wieder bei den Blackwell-Grafikkarten. Gemessen hat er letzte Woche 578 Watt statt 575 Watt TDP auf der 5090 und diese Woche 353 statt 360 Watt TDP auf der 5080. Ist natürlich ein Pfund, sind nochmal 30 Watt mehr als auf der 4080 Super, sind aber, ja, sind es 30 Watt? Sind 30 Watt.
9%.
Führt aber, ja. Führt, du hast es schon gesagt, in Anbetracht der um 12% im UHD-Testparcours gestiegenen Leistung dazu, dass, diese Grafikkarte sogar eine Ecke effizienter ist. Und jetzt scrolle ich hier nochmal ein Stück. Sie ist nämlich die zweiteffizienteste GeForce RTX 4000, 5000 hinter der 4070 Super, während die 5090 ja die ineffizienteste GeForce RTX der letzten zwei Generationen gewesen ist. Ja,
wenn wir auf WQHD runtergehen, dann ist sie sogar die effizienteste.
Ja.
Also wir haben nach wie vor keinen merklichen Fortschritt bei der Energieeffizienz. Wir kaufen uns die Mehrleistung zum großen Teil über eine höhere Leistungsaufnahme. Es ist bei der 5080 bei weitem nicht so massiv wie bei der 5090. Klar, sie liegt doch nicht so weit zu, aber das Verhältnis hält sich immerhin so in der Waage, dass wir eine Stagnation bei der Effizienz haben. Und das ist halt, es ist zwar traurig, dass man es so nennen muss, aber in dem Fall ist die Stagnation halt wirklich begrüßenswert. Generell ist es, denke ich, schon eine positive Erkenntnis, dass wir, wenn wir uns den Verbrauch der Telemetrie jetzt mal ansehen, den wir nicht gemessen haben, aber das gibt die Grafikkarte halt quasi selber aus.
Und das wurde beim Benchmarken, das war es halt 100% passend zu den Ergebnissen im UAD-Parcours, sind es die von Capframe X mit protokollierten durchschnittlichen Verbräuche, die Grafikkarte gemeldet hat.
Und da liegt die 5080 halt eben im Schnitt über alle Spiele bei 282 Watt. Die 4080 Super, die lag bei 270 Watt. Also das ist marginal, wie man hier mehr verbraucht. Und da würde ich jetzt auch mal fest davon ausgehen, wenn wir dann halt das Power-Target der 5080 um 2% senken. Selbst wenn wir 2% Leistung verlieren, dann haben wir halt immerhin, in dieser Stelle haben wir dann 10% mehr FPS pro Watt.
Pro Watt, ja.
Also immerhin, ne? Das ist zwar jetzt nicht das, wie wir das vielleicht von Turing oder von Maxwell kennen, um da nochmal drauf zurückzukommen, aber immerhin kein Stillstand oder sogar ein Rückschritt.
Ja, und das ist ja auch wiederum passend zu dem, was wir letzte Woche, die letzte Woche hat die Grafikkarte deutlich mehr verbraucht, aber wir verstehen ja bei Blackwell auch noch nicht so ganz, wie das mit dem Power-Target und dem Takt so zusammenhängt. Wir haben vorne, hatte ich schon vor kurzem angesprochen, die Grafikkarte taktet ein bisschen niedriger in der Praxis, obwohl sie auf dem Datenblatt ein bisschen höher taktet. Obwohl sie, haben wir jetzt auch gerade gesehen, mit 282 Watt im Durchschnitt im UAD-Testparcours weit weg, nämlich fast 80 Watt unter dem Power-Target hockt, taktet sie nicht höher. Und jetzt kommen wir zu einem ganz absurden Aspekt, finde ich auch noch. Wolfgang hat sich angeguckt, wie man die 5080 FE übertakten kann und hat einfach mal die Regler hochgezogen, nämlich den GPU-Takt um 17% oder 453 Megahertz erhöht. Das lief. Und dann auch noch gleich das Maximum beim Speicher. Und der ist ja schon der schnellste
Ja.
GDDR7-Speicher, den Nvidia auf einer RTX 5000 einsetzt, mit ab Werk 30 GBPS. Konnte auf 34 GBPS, also effektiv von 15 auf 17.000 Megahertz hochziehen, lief auch. Und
Ist
da kommt
lustig,
richtig
ne?
was bei an, bei der Leistung, nämlich durchaus über 10%, oder bis zu 13% hat er, glaube ich, gemessen, analog der Taktraten, oder nicht ganz auf 17%, aber das Verrückte, was ist das Verrückte dabei, wenn man sich das anguckt, Fabian?
Ja, also ich meine,
Weißt
es ist ja generell so, diese ganzen OC-Vergleiche, die wir im Test so als Beiwerk haben, die letzten Jahre über, konnte man ja eigentlich immer, gelinde gesagt, einfach überspringen. Weil man
Ja.
musste halt, ja, da kommt jetzt halt raus, ich kann sie um 4% übertakten, ich krieg 3% mehr FPS geschenkt.
Ja, für 400 Watt mehr Verbrauch.
Ja, genau. Aber dass wir bei dieser Grafikkarte hier jetzt 17% oder 450 Megahertz rausholen, damit hätte ja wirklich kein Mensch gerechnet.
Ja, es sind dann über 3 Gigahertz. 3,197
Also wir
Gigahertz.
knacken mal eben, ja, es sind 3,2 Gigahertz. Also wir schaffen mit dieser Grafikkarte 3,2 Gigahertz unter Last. Wir knacken diese 3 Gigahertz Marke mal eben ganz locker flockig. Und die Boardpower, die Wolfgang dann in der Telemetrie gemessen hat, in so einem Fall, die ging dann halt von 218 auf 239 Watt hoch. Und im anderen Fall von 337 auf 372. Also ja, es gibt auch Fälle, wo es dann halt ein bisschen mehr hochgeht, aber es ist nie so, dass man sagen würde, sie explodiert jetzt und hängt permanent in 400 Watt, vor allem nicht
Ja,
im
ich würde
Schnitt.
sogar sagen, sie wird nicht ineffizienter beim Übertakten. Also,
Nicht
ja, also, oder es ist zumindest das gleiche
viel.
Effizienzniveau.
Also sie
Ja,
schafft
also
es
verrückt.
zumindest dann, also sie fällt dann vielleicht auf das Effizienzniveau von Ada zurück, so schlimmstenfalls. Aber das stellt dann ja wirklich die Frage auf, warum hat Nvidia das Ding nicht ab Werk so spezifiziert? Also es ist ja prinzipiell sowieso immer wünschenswert, dass die Produzenten, also Nvidia, AMD, Intel, dass die Grafikkarten so rausgeben, dass Spieler, auch wenn sie nichts machen, möglichst viel aus ihrem Produkt erhalten. Deswegen fanden wir es ja die letzten Jahre eigentlich immer gut, dass es kein OC-Potenzial gibt. Also
Ja.
OC-Potenzial heißt ja im Grunde genommen nur, diese Grafikkarte ist nicht sinnvoll spezifiziert ab
Ja,
Werk.
erst recht, wenn man sie mit so wenig Kosten wie in diesem Fall hier bekommt. Und es nicht bedeutet, dass ich erst einen Shunt-Mod irgendwie installieren
Ja.
muss, um dann nochmal 250 Watt in den Chip zu jagen.
Ja. Und gerade auch wieder in Anbetracht dessen, dass wir ja so einen geringen Leistungszuwachs haben, hätte es dieser Grafikkarte doch enorm gut getan. Also Wolfgang hat hier halt wirklich 10% FPS mehr rausgeholt oder sowas im Schnitt. Das wäre
Ja.
dann ja, also das sind ja 50% mehr Zuwachs, als wir es.
Ja, mehr, ne? Also es ist absurd.
Es ist
Ja,
ja
wir legen
100% mehr
ja
Zuwachs, wenn man es
fast,
so rechnet,
genau.
ja. Ne? Also die Grafikkarte hätte ja den doppelt so großen Sprung dargelegt, wenn man sie ans Maximum gedreht hätte. Und das verstehe ich nicht. Es
Ja,
ist.
das ich kann mir nur wieder vorstellen, dass Nvidia sich nicht sicher ist, dass das auf Dauer funktioniert oder es eben andere Szenarien gibt. AI Lasten, Compute-Lasten, wo das dann vorne und hinten nicht funktioniert
Also
hätte.
da kann man ja differenzieren, was den
Ja,
Takt
ich weiß.
angeht, ne?
Naja.
Ich meine, ja klar, also vielleicht sind diese 453 Megahertz nicht in jedem Fall stabil, aber wenn da so viel Potenzial besteht, dann hätte man ja zumindest mal den halben Weg gehen können und es hätte schon besser ausgesehen. Es kann natürlich jetzt sein, dass das hier irgendwie das Golden Sample direkt von Nvidia ist und dass die weltweit einzige 5080 ist, die man so stabil auf 3,2 Gigahertz takten kann. Werden wir dann vielleicht morgen sehen mit den Custom Designs, vielleicht hat Wolfgang da auch probiert, was er rausholen kann.
Ich vermute nein. Gerüchten zufolge habe ich mir die angesehen,
Ach so.
tun gewertet.
Okay.
Ja,
Also.
es ist auf jeden Fall die Kombination aus, wie viel mehr Takt möglich war auf der FE, bei wie viel weniger Verbrauch. Ja, ist eine weitere Absurdität, die sich hier ins Blackwell-Gruselkabinett hinzufügt. Und jetzt, Fabian, jetzt kommen wir noch zu dem exklusiven neuen Feature, das wir hier nicht nochmal genauer vorstellen müssen. Denn da haben wir zu Genüge schon mehrfach drüber geredet. DLSS 4 Multiframe Generation, die einzige DLSS 4-Funktion, die nur RTX 50 bekommt.
Ja, also ich
Was ist
denke,
dein Take in der 80er-Serie?
Man kann das eigentlich ganz kurz machen. Es gilt alles, was wir zur 5090 letzte Woche gesagt haben, genauso auch für die 5080. Wir sehen auch hier, das ist super skaliert. Wir kriegen nochmal 80% mehr Leistung, wenn wir das wollen, als mit normalem Frame Generation. Wir haben hier sogar teilweise 90% hier in Cyberpunk. Also es geht
Ja.
richtig nochmal nach oben. In Star Wars Outlaws sind es auch 87%. Das funktioniert, das Feature. Es sieht auch wieder, also wer hätte es gedacht, es sieht genauso aus, was die Qualität der Frames angeht, wie auf der 5090. Und es macht halt auch genau das Gleiche. Und damit hat es dann auch wieder die gleiche Limitierung. Ich muss halt von, je nachdem, was das für ein Spiel ist, je nachdem, wie die Latenz in diesem Spiel ohnehin schon ist, je nachdem, wie die Steuerung ist, die Kameraperspektive, wie mein persönliches Empfinden ist, von mindestens 50 besser 60, 70 FPS ausgehend kommen. Und
Inklusive Super Resolution,
inklusive
aber
Super
bevor
Resolution,
ich
ja.
FG oder MFG anmache.
Und bei einer
Ja.
Grafikkarte, die halt 50% langsamer ist, ja, so funktioniert es nicht, aber wo diese Lücke von 50% besteht zur 5090, habe ich es halt entsprechend umso schwerer, auf dieses notwendige Grund-FPS-Niveau zu kommen. Das heißt, die Kritik, die bei der 5090 galt, an diesem Feature, die gilt bei der 5080 umso mehr und ist es natürlich auch nach wie vor wieder nur ein Feature, das dann glänzen kann, wenn ich einen 240-Hertz-Bildschirm habe.
So, und das Feature gibt es hier genauso wie auf der 5090 exklusiv. Bei der 5090 hat es gegenüber der 4090 doppelt so viel Rohleistungszuwachs gegeben, bei kräftigem Aufpreis, bei kräftigem Mehrverbrauch. Bei der 5080 zu 4080 Super gibt es dieses Feature jetzt bei einem nur halb so großen Rohleistungszuwachs mit einem 60 € Aufpreis. Das macht die ganze Sache nicht runder, als wir es letzte Woche schon hatten. Was ist dein Fazit, Fabian, zu 5080?
Also ich würde mich das mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass diese Grafikkarte technisch die bessere Gaming-Grafikkarte, von der Konfiguration her die bessere Gaming-Grafikkarte ist, weil wir einfach nicht
Als die 5090, als die 4080 Super, als was?
als die 5090, also für den
Ja.
Preis, also für das, was wir hier pro Euro bekommen, und auch technisch betrachtet, in der Perspektive, dass sie halt einfach viel effizienter arbeitet, also auch ihren Chip effizienter arbeitet, aber halt vor allem auch vom Verbrauch her auf einem zwar nach wie vor hohen, aber wenn man so will, inzwischen vielleicht schon normalen
Ja.
Verbrauchsniveau halt bleiben, ist das halt, also die 5090 ist halt komplett over the top und die würde ich gar nicht mehr als Gaming-Grafikkarte wirklich begreifen. Bei der 5080 ist es ein bisschen das rundere Paket. Ist sie deswegen aber eine gute Grafikkarte? Nein. Also wenn man den Maßstab anlegt, dass wir von der 4080 kommen, dann ist das eine absolut herbe Enttäuschung, noch eine viel härtere Enttäuschung, als es die 5090 im Vergleich zur 4090 war.
Wobei ich sehe beide auf einem Level, aber es sind ja unsere persönlichen Meinungen, weil mir bei der 5090 weder der Aufpreis noch der Mehrverbrauch, der bügelt bei mir den doppelt so hohen Rohleistungszuwachs weg. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe es aber auch grundsätzlich wie du, die 5080 ist eine Enttäuschung. Und viel weniger ging einfach nicht.
Also, ja, also man steht halt wirklich von der 4080 kommt bei FPS pro Euro auf der Stelle. Gerade auch, weil
Hat nicht mehr VRAM.
man hat nicht mehr VRAM, man steht auch beim VRAM auf der Stelle, genau. Und Leistung pro Watt steht man auf der Stelle. Also das ist eigentlich Stillstand in Reinform. Und das halt nach über 2 Jahren.
Zwei und ein Foot, ja.
Und wir hatten, ich hatte es angesprochen, wir haben die Generation, wo es trotz ausbleibendem Node-Shrink, also Fertigungsfortschritt, deutlich besser lief. 89
Ja.
und nee, doch 89 und 2080 waren diese Fälle. Sogar die olle 580, die ja im Endeffekt nur
Die du ja gar nicht mehr
umgelabelt.
kennst.
Ja,
Oder
aber
du
ich habe
kennst.
gelesen, ich habe mir sagen lassen, es war wohl einfach nur eine umgelabelte 480. Also wir hatten ja super Grafikkarten, die einen höheren Sprung hatten als das hier jetzt. Also wenn wir nicht schon eine 4080 Super hätten, dann wäre das hier die 4080 Super. Da müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren, so wie letzte Woche. Vor allem, weil die 4080 Super, die wir haben, ja eigentlich nur.
Ich habe noch zwei Dinge, die ich ansprechen wollte. Erstens, wir haben ja den GB203 im Notebook ab März als 5090 Laptop GPU dank 3 GB GDDR7 Chips mit 24 GB. Hier kriegen wir den GB203 dank 2 GB GDDR7-Chips mit 16 GB. Hätte Nvidia hier nicht dann die 24 spendieren sollen? Gerüchte sagen, die 3-Gigabyte-Chips, die gibt's noch nicht in Massenfertigung. Der Takt im Notebook wird auch ein geringerer sein als der absurd hohe Takt hier auf dieser Grafikkarte. Also vielleicht war es Nvidia absehbar auch gar nicht möglich, das zu tun, aber hätten sie dann
Ja,
warten
nicht
sollen?
möglich, nicht möglich.
Ja.
Also es hätte dieser Grafikkarte, wenn sie zumindest 24 GB gehabt hätte, die an 256-Bit mit den 3-Gigabyte-Chips möglich gewesen wären, das hätte dieser Grafikkarte sehr, sehr gut gestanden, weil sie dann immerhin neben
Future-Proofer
MFG
ist.
noch einen Vorteil gehabt hätte. Genau, also das ist ja vielleicht generell noch mal so eine kleine Geschichte, wo man auch noch ein Fazit geben kann. Diese 16 GB, sind die okay für eine Grafikkarte in der Leistungsregion und in der Preisregion? Und vor 2 Jahren lautete die Antwort ja, sie sind okay. Wir hatten, als wir die 4080 getestet haben, noch kein Spiel, wo das nicht genug war, auch in UHD mit allen Rechnern rechts.
Path-Tracing und weiß der Geier was, ja.
Das sieht jetzt inzwischen anders aus. Wir haben Spiele, bei denen 16 GB VRAM, wenn man das RTX Feature Set nutzt und wenn man sich eine GeForce RTX 4080 kauft, 5080 kauft, dann will man das RTX Feature Set wahrscheinlich auch nutzen. Wo man also Frame Generation und Path Tracing oder halt hohe Raytracing-Einstellungen nutzt und vielleicht auch DLSS Quality, was ja dann tendenziell vielleicht auch mal mehr Speicher braucht als nativ. Wenn man das alles so anschaltet, dann reichen 16 GB zum Beispiel in Star Wars Outlaws oder in Avatar Frontiers of Pandora oder in Indiana und Jones und der große Kreis nicht aus für alle Regler rechts. Also wo es dann wirklich auch einfach daran scheitert, dass die Rohleistung theoretisch da wäre, aber der Speicher halt nicht. Und das ist jetzt kein K.O.-Kriterium, auch im Jahr 2025 nicht. Sie kommt in UHD meistens
Ja,
zurecht.
aber
Aber es wird halt absehbar auf die nächsten 2 Jahre bis zur nächsten Generation oder darüber hinaus. Ich meine, solange wir nicht die PlayStation 6 haben, werden wir keinen riesigen Sprung beim VRAM-Bedarf der Spieler haben. Aber den brauchen wir ja gar nicht, damit es manchmal nicht reicht. Das haben wir ja jetzt schon. Also insofern müsste man, wenn man ganz streng argumentiert, auch schon wieder sagen, dass 16 GB jetzt eher die Auflösung, die Speichergröße ist, die man in WQHD bei dem Topmodell anvisieren sollte. Für UHD ist es noch genug, aber es ist halt.
nicht diese Rundum-Sorglos-Kapazität. Ja.
Genau, also das hätte dieser
Zweite
Grafikkarte
Frage.
schon gut gestanden.
Zweite Frage. Glaubst du, Nvidia hat das hier so geplant?
So
Glaubst du,
geplant, dass
die
das
haben,
Ding so
ja,
bescheiden wird.
dass sie mit einem 4SM größeren Chip im Vollausbau jetzt das hier abliefern müssen? Oder glaubst du, genau wie oben raus bei der 5090, wo sie vielleicht nicht anfangs mit 575 Watt geplant haben, weil sie nicht davon ausgehen mussten, dass sie für 20% mehr Leistung diesen Sprung gehen müssen. Und das haben ja unsere Benchmarks gezeigt, dass es mit 450 Watt eben nur 17% Zuwachs gewesen wären in unserem Testparcours. Glaubst du, da ist irgendwas nicht so rausgekommen, nachdem es bei Nvidia die letzten Generationen gefühlt immer so rausgekommen ist, wie man glaubte, dass sich Nvidia das gedacht hat, Jahre im Voraus? Und Nvidia erzählt ja auch immer gerne, dass sie das mittlerweile ja alles simulieren und sie simulieren ja auch die Konkurrenzkarten und wissen immer und. Oh, ja, so. Glaubst du, sie haben sich das so zurecht simuliert und ich kann mir das nicht vorstellen.
Nee, ich auch nicht. Also bei einem doppelten Abstand zum vorherigen Topmodell, das wird ja Nvidia auch klar gewesen sein, dass da halt eine eklatante Lücke bei der Leistung stehen wird. Also die werden von vornherein gewusst haben, dass die 5080 halt. Also vielleicht.
Dass sie so wird? Nee, dass sie stärker wird.
Nee, also das wird für die schon absehbar gewesen sein,
Okay.
dass die halt zu schwach ist, oder? Also.
Ich hätte gedacht, sie haben sich mehr erhofft von Blackwell, auch in aktuellen Spielen. Gut. Also wir sind beide letztendlich, wie wahrscheinlich auch alle unsere Leser und Zuhörer, enttäuscht, denn ich werfe dir auch noch mal ein Wort in den Mund, Upgrade-Pfad.
Ja, also gibt's halt nicht, ne? Also wenn du von der 4080 kommst oder von der 4070 Ti Super, die ja schon 16 GB haben, dann ist eine 5080 ja noch bescheideneres Upgrade als 4090 zu 5090. Ich meine, man kann dem jetzt zugute halten, dass man von der 4070 Ti Super vielleicht einen ähnlichen Performance-Sprung hätte wie bei der 5090 und das zu einem im Verhältnis weniger gestiegenen Preis bei einem akzeptablen Verbrauch noch, also vielleicht sogar Vielleicht ist es sogar von der 4070 Ti Super noch weniger sinnlos als von der 4090
Ja,
zur 5090,
28%
aber
sind es im UAD-Paket.
ja, also läuft aufs Gleiche hinaus. Es ist beides jetzt nichts, wo man sagt, für den Preis, für 30% mehr FPS gebe ich jetzt 1000 oder 2300 € oder was auch immer. Also klar, mein Wiederverkaufswert der alten Karte, die ist das, aber da, ganz ehrlich, das ist ja so, als hätte man hätte ja von der 4070 Ti Super schon immer zur 4080 OC Modelle oder was auch immer gehen können. Also das hat man ja auch nicht getan. Das ist ja so, als hätte man einfach das nächstgrößere Modell in seiner Generation jeweils gekauft. Und dann ist halt die Frage, was macht man, wenn man mehr Leistung will? Denn die Grafikkarte, die man jetzt eigentlich bräuchte,
Ja,
die so auf
die ist
halbem Weg zwischen der 5080 und der 5090 liegt.
also auf 4090 plus X% Niveau mit 24 GB. Die
Ja,
meinst
einfach
du
die
vielleicht?
4090, also man bräuchte gar keinen Plus, man bräuchte einfach nur die 4090. Ich meine, wir hatten die im Sommer für
Wir hatten sie noch
1600
zwei
Euro
Jahre.
im
Wo ist sie
Handel
denn
oder
hin?
so.
Ja.
Ich meine, es braucht doch irgendeine Grafikkarte in dieser Lücke, denn was Nvidia da vielleicht versucht, ist ja halt wieder das Upselling zum Topmodell. Aber wenn das Topmodell halt mehr als doppelt so viel kostet oder doppelt so viel kostet, und so einen absurden Verbrauch hat, ich hatte ja wir kommen gleich zur Sonntagsfrage, die allermeisten Spieler sind dafür halt auch einfach nicht gerüstet und
Genau,
können, das
kommen wir
kommt dann
gleich
sonst
dazu.
wohin.
Dann haben wir ja auch noch mal den Upgrade-Pfad, den unsere Leser gehen werden,
Ja, das ist sowieso eine
besprechen
andere
wir auch noch.
Geschichte. Aber ich sehe danach halt eher einen Downselling, weil ich hoffe ja mal, dass niemand von der 5070 Ti Super jetzt dann sagt, ja, dann gebe ich halt die 2300 € aus, ist mir doch egal. Dann bleibt ja nur die 5080 und die ist dann halt so enttäuschend, dass man sagt, ja, dann kann man auch die 5070 Ti Super nehmen. Die hat ja immerhin auch 16 GB, also die kommt dann ja irgendwann im Februar. Und dann hat man halt keinen Leistungsgewinn mehr. Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, Nvidia hat es mit dem Upselling so hart übertrieben, dass daraus ein Downselling wird. Aber vielleicht bin ich da auch zu vernünftig, ich weiß es nicht.
Upselling ist ja auch, ich nehme mal wieder ein Wort von dir und leite noch mal in ein anderes Thema über, denn ich glaube, mehr kann man zu 5080 statt heute nicht sagen. Und das alles steht auch noch mal so im Artikel von Wolfgang drin, mit Messwerten ohne Ende. Upselling, ich nehme noch den Custom Design Test der Asus ROG Astral RTX 5090, den wir letzte Woche einen Tag nach der Founders Edition der 5090 veröffentlicht haben. Und wir haben keinen Preis vorab. Die Preise werden sich dann am Donnerstag, den 30. Januar, um vermutlich 15 Uhr oder vielleicht auch schon eine halbe Stunde oder eine Stunde vorher im Einzelhandel
Und
materialisieren.
ich prophezeie mal, dass das nach den enttäuschenden Benchmark-Werten die nächste kleine Katastrophe wird.
Ja, die werden teuer werden. Die wird es nämlich auch jetzt nicht in hohen Zehntausenden an Stückzahlen geben. Ich habe da eher gehört, dass die 90er im dreistelligen Bereich unterwegs sein werden. Zu Anfang, und wir haben aktuell ja Chinese New Year, da haben wir auch schon viel gelesen die Tage, da kommt erstmal nichts nach. Außerdem müssen dann ja noch die 5070 und 5070 Ti für den Launch im Februar produziert werden, wenn sie es noch nicht getan wurden.
Wo
Und
ich mir aber auch ganz
ach,
ehrlich,
so.
sorry, jetzt hänge ich da wieder ein, aber wenn ich mir halt auch wieder anschaue, wie lange schon die 4090 teurer wird. Also ja, in den Herbst rein werden
Ja,
die immer
wann haben die
teurer, die
denn damit
Grafikkarten.
angefangen, ne?
Aber dann, da sehen wir ja, dass da schon seit Monaten die Produktion umgestellt sein muss auf diese neuen Grafikkarten. Du kannst mir nicht erzählen, dass die da jetzt nur ein paar tausend Stück für die ganze Welt produziert haben. Also entweder da ist irgendwas noch komplett schiefgelaufen und wir wissen davon nichts, oder das ist halt einfach nur eine künstliche Verknappung.
Ja. So, was kriegt man denn dann aber für seine wahrscheinlich 3.000 € bei Asus mit der ROG
Meinst du, die
Astral, der
reichen?
ganz
Meinst du,
neuen
glatt
Serie?
3000 reichen?
Das macht am Ende, glaube ich, dann machen es die Händler aus, wie viel sie sich dann selber noch.
Ja, oder die Scalper, ne?
Ja, gut, die müssen ja erstmal vom Händler kaufen. Also, aber ja, klar, was dann auf eBay dafür verlangt wird, das ist dann noch eine ganz andere Frage. Astral, ich habe sie mir letzte Woche schon angesehen, pünktlich zum NDA. Inzwischen hat uns auch noch eine 5090 von Zotac erreicht. Die werden wir aber leider nicht mehr bis zum Verkaufsstart getestet bekommen. Dafür reicht die Zeit in diesen irren Wochen trotz Nachtschicht. Und ich habe gestern noch eine gemütliche Fahrradtour hin und zurück 12 Kilometer ins Büro gemacht und auch noch abends da gehockt und was gemacht. Aber es reicht halt alles nicht, um alles fertig zu bekommen. Bei der Astral kriegt man eine monströse Grafikkarte, 3,8 Slot, 36 cm lang, 15 cm breit, also von Außenkante bis zum Ende der PCI Express Slotkante, 2,9 kg schwer und Vier Lüfter, denn diese Grafikkarte hat ja noch einen Lüfter auf der Rückseite. Sie hat ein normales PCB, was aber nicht ganz so lang ist wie die Grafikkarte. Insofern kann der letzte Lüfter, wie auf den letzten Generationen oder in den letzten Generationen schon bekannt, könnte der letzte dritte Lüfter ja problemlos durch den Kühler blasen, so wie er das auf der FE tut, auf beiden Lüftern mittlerweile. Aber da hat Asus noch einen zweiten Lüfter auf die Rückseite gesetzt, der da saugt. Und das Problem bei wieder mal bei diesen Grafikkarten war, oder bei dieser Grafikkarte war, nicht nur, dass sie gemessen 362 Watt verbraucht statt von der Telemetrie gemeldeten 600 Watt, also das Power Target voll ausfährt, mehr ist nicht möglich, und dann auch noch 620 Watt über den PCI Express Stecker zieht, statt der 600, die man da immer im Hinterkopf hat, sondern dass dieser vierte Lüfter auch vergleichsweise laut agiert. Nämlich bei gleicher Drehzahl wie die anderen drei hört man ihn einfach. Und so hat man da vom Start weg mit 3% mehr Leistung bei den FPS durch einen etwas höheren Takt, nämlich 130 MHz, die Grafikkarte dann nochmal auf die 5090 oben drauf legt, um dann halt 632 statt 575 Watt zu verbrauchen.
Meine Güte.
Ja, ich dachte, du wärst eingeschlafen,
Nee,
aber
es.
habe ich auch im Artikel eingebettet, ein Video von diesem vierten Lüfter, wo man halt hört, bei den Drehzahlen, die die Grafikkarte ab Werk sowohl im Quiet BIOS als auch aber insbesondere im Performance BIOS an den Tag legt, nervt er halt einfach. Ob er das richtig hart nervt, es liegt im Ohr des Zuhörers. Ich fand es störend, zumal ich eben dann selber testen konnte, dass wenn man den Lüfter anhält, das Geräusch sofort weg ist. Das Problem bei der ist nur, man kann ihn nicht dauerhaft mit Gaffer-Tape festtapen, weil dann alle drei anderen Lüfter sofort in so einen Panikmodus übergehen, eine halbe Sekunde später und voll hochdrehen.
Sie müssen ja die leisere Lautstärke irgendwie wieder kompensieren.
Ja, long story short, der Kühler ist besser als der Founders Edition Kühler. Der ist ja auch noch mal doppelt so schwer.
Na, was
Man
heißt
muss halt
besser?
Hand anlegen. Ja, man kann halt, wenn man sie auf die gleiche Lautstärke bringt, das habe ich dann auch gemacht, wie das, was wir bei der Founders Edition gemessen haben. Und da hat man ja bei den Temperaturen gesehen, 79 Grad GPU, 96 Grad Speicher. Das ist schon ganz schön warm. Relativ ruhig, aber warm. Oder relativ leise, aber warm. Wenn man dann bei der Asus sagt, okay, ich mache das auch so, ich passe die Lüfterkurve an, dann kommt man deutlich kühler raus als bei der Founders Edition. Man muss es halt nur tun.
Ja, gar nicht mal so viel. Und wenn man dann halt
Sonst,
bedenkt, dass das Ding so massiv
ja.
ist, also es
Man
ist
könnte
der
ja auch noch
stärkere
weiter
Kühler,
runter.
aber der bessere, naja. Ich
Ja,
finde auch
lautstärkennormiert
interessant,
ist er
also.
besser, weil er ist ja kühler. Aber ja, mein Fazit war auf jeden Fall, den vierten Lüfter am äußersten Ende, weil ja nur da das PCB nicht mehr liegt, aber damit auch am weitesten entfernt von der GPU, die ihre Hitze ja erstmal über die Heatpipes und den Kühler da hinten hinbringen muss. Da einen zweiten Lüfter auf die andere Seite der Grafikkarte zu machen, wo der eine Lüfter auf der anderen Seite doch auch schon die Luft widerstandsfrei, in Anführungsstrichen, du hast natürlich einen Widerstand durch die Verwirbelung zwischen den Finnen, aber ich glaube, das ist wirklich schick anzusehen, ja,
Ich finde es hässlich.
aber es
Aber
bringt
worauf
nichts.
wir beide hinaus wollen, ist ein Marketing-Gimmick, oder nicht?
Ja,
Und ein
würde ich schon
schlechtes
sagen.
obendrein, weil es die Grafikkarte halt lauter macht und damit schlechter. Also wenn ich halt so eine Grafikkarte habe, die noch mal ein paar hundert Euro, also ich gehe mal davon aus, dass die 3000 bisschen was kosten wird, 3100, 2000. Wenn ich so eine Grafikkarte auf den Markt schmeiße und die dann lauter ist als die Founders Edition von Nvidia, die außerdem den Slot kleiner ist,
Ja.
also das ist doch eine absolute
Ja, es
Katastrophe.
ist halt nur ab Werk und wir werden das bei 5080ern, denke ich mal, sehen. Da ist die Lautstärke, da haben die zwar auch wieder aggressivere Lüftersteuerungen oder wollen, oder anders, ja, weil sie niedrigere Temperaturen erreichen wollen, auch im Quiet-Modus, also in einem auf Lautstärke getrimmten Szenario, werden die Custom Designs, gehe ich von aus, alle die GPU weiter runterkühlen als es auf der Founders Edition der Fall ist, wo man sich ja auch wieder fragt, muss das denn sein? Ja, setzt euch doch irgendwie da die Ziellatte und werdet halt einfach verdammt nochmal noch viel leiser. Aber da werden sie es halt teilweise bei der 3080, gehe ich von aus, im Quiet BIOS oder in dem kleineren BIOS dann trotzdem sein.
50
Hier ab
Achse.
Werk bei der Astral, bei der 5090 von Asus, ist es halt auch im Quiet BIOS ab Werk einfach nicht der Fall, weil die Temperatur so viel niedriger zu liegen hat.
Und ab Werk sind diese ganzen Grafikkarten ja dann im Performance-Bias
Ja, das kommt
ausgeliefert,
drauf
ne?
an, aber in dem Fall ist es so. Also bitte, bitte, wenn ihr euch die Astral kauft am Donnerstag, freut euch darüber, dass ihr eine ergattert und dafür so viel Geld ausgegeben habt. Ihr kriegt sie leiser als die Founders Edition, aber ihr müsst da halt auf jeden Fall direkt im Quiet BIOS laufen. Ihr habt keinen Leistungsverlust, keine Angst und die Temperaturen bleiben niedrig und niedriger als bei der FE.
Hast
Aber wenn ihr es
du
wirklich, ja.
Mal bei Asus nachgehört, ob das mit dem Lüfter bekannt ist oder ob das vielleicht einfach nur eine Streuung, ein schlechtes Sample
Ich
ist?
Kann dir aus sicherer Quelle nämlich mir selber sagen, dass das nicht nur auf der 5090 potenziell so ist. Das ist der Lüfter, der diese Geräusche von sich gibt. Je nachdem, wie viel Watt du raufschmeißt, operiert er halt bei höheren Drehzahlen oder nicht. Das geht so los bei 1200 Umdrehungen. Und die hast du eben mit der Lüftersteuerung der 5090 Astral in beiden BIOS-Varianten im Betrieb anliegen. Mit einer kleineren Karte sieht es vielleicht ein bisschen anders aus.
Na.
Gut. Kommen wir mal noch zur Sonntagsfrage abschließend. Und die muss ich jetzt bei uns gerade mal ergoogeln. Du hattest nämlich, natürlich, wonach solltest du gefragt haben, letztes Wochenende?
Ja, ich glaube, es hing Ich glaube, es hing auch einigen schon zu den Ohren raus, deswegen wird es diese Woche dann wieder was anderes geben. Ah, guck mal hier, da haben wir gerade beide festgestellt, die Sonntagsfrage hat den Sonntagsfragen-Tag
vergessen.
Ja, da müssen wir mal eben schauen, wie wir da jetzt rankommen.
So, ich habe sie gefunden. Die Frage war ja ein bisschen aggressiv, suffisant. Wie enttäuscht seid ihr von Nvidias 575 Watt Brechstange?
Da war eigentlich auch noch so ein Flammen-Emoji hinter, aber das wurde weggecancelt.
Oh, das war ich aber nicht. Ja, genau. Ja, so. Also, Frage 1. Erfüllt die GeForce RTX 5090 deine Erwartungen? Das ist ja eine Frage, die stand schon unterm Test.
Das ist auch genau diese gleiche Umfrage. Die habe ich dann als Aufhänger genommen. Ne?
Ja, geklaut hast du sie von Wolfgang.
Ganz frech.
Ja, 0,7% haben gesagt, hat meine Erwartungen übertroffen. 10% haben gesagt, die haben eine Erwartung erfüllt, obwohl das ja nichts über die Qualität der Erwartung aussagt oder über die Erwartung als solches. 28% haben gesagt, sie hat meine Erwartung nicht erfüllt und 61% meine Erwartungen wurden nicht erfüllt.
Ja, und damit haben wir dann halt eben knapp 90%, die sagen, sie liegt unter den Erwartungen und das habe ich dann halt eben auch im Titel verwurstet, denn wenn 90% unserer Leser sagen, sie liegt unter den Erwartungen, dann kann man, denke ich, schon von wie enttäuscht seid ihr eigentlich sprechen. Mhm. Willst du? Soll ich die Frage?
Nö, mach du jetzt bitte. Es ist deine Sonntagsfrage. Du bist Chief Master, Ressortleiter Umfrage.
Ja, auf jeden Fall. Auch vor allem Ressortleiter Hate.
Ja, und Ressortleiter wird gecancelt. Also bitte weiter.
Ich habe nach Schulnoten gefragt. Das ist natürlich immer ein bisschen undifferenziert, vor allem wenn man halt einen Kühler und eine GPU und
ja, oder in Österreich wohnt, wo es doch andersrum ist, oder ich weiß es nicht.
Ich glaube, in der Schweiz ist es andersrum. Ja. Aber es ist halt, gibt einen einfachen Überblick und damit kann jeder was anfangen. Nach Schulnoten zur 5090 und zur 5090 Rock Astral. Also einmal die FE, einmal die Rock Astral. Schulnoten sind offensichtlich von 1 bis 6. Wo landet die 5090 in der FE? 33% sagen eine 4, 26% sagen eine 3, 21% sagen eine 5. Und bei der 5090 Rock Astral sind es 31% eine 5, 26% eine 4 und 20% eine 6. So, Jan, wo ordnest du dich ein?
Oh. Jetzt hast du mich ja hier kalt erwischt, zumal mir gerade Frank eine Nachricht geschrieben hat, die ich gelesen habe. Aber ich habe die Frage trotzdem mitbekommen. Was gebe ich der FE? Ich bin da ja so kühler fixiert und den fand ich ja immer die Temperaturen außen ausreichend. Ich würde auch eine 4 geben.
Ich habe mir...
Also ja, obwohl der Verbrauch, man braucht es am Ende nicht, nur um über die 20% zu kommen. Das ist für mich aber echt ein rotes Tuch. Ich gebe ihr trotzdem eine 4.
4 ist ja ausreichend. Und ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt sagen, es ist ausreichend, bei der Energieeffizienz schlechter zu werden, wenn dafür mehr Leistung rumkommt, dann will ich nicht wissen, wo wir in ein paar Generationen landen. Das ist nicht ausreichend, das ist mangelhaft.
Okay. Und bei der Astral, gut, da hast du ja gerade schon bei meinen Ausführungen gehört, dass ich zwar das... Jetzt kann man wieder sagen, ja, in Asien tickt alles anders und deswegen ist das so. Ich kann, warum auch immer, beide BIOS-Versionen ab Werk nicht nachvollziehen. Ich finde, das ist, dann soll man halt die Europakarten nochmal anders flashen. Das ist ein Riesenaufwand, aber bei dem Preis muss doch irgendwo das Geld hängen bleiben, dass man sagt, das ich mache da noch einen eigenen Karton. Oder ich mache einen dritten BIOS-Baustein drauf und habe dann halt super quiet. Und das ist dann halt auch wirklich unter Opferung der GPU- und Speichertemperaturniveaus, die man so jetzt hat, wirklich leise. weil ich weiß, dass es anders geht und es mir auch angehört habe. Und den Preis kenne ich ja nicht. Also rein aus technischer Perspektive gebe ich der ein Gut. Aber ab Werk würde ich da sagen, aus meiner mitteleuropäischen Sichtweise finde ich das sogar mangelhaft, weil da halt ja, das, was das Ding besser machen könnte, bei ihrem natürlich auch absurden Dimensionen, nämlich verdammt nochmal leiser zu sein, weil mehr Leistung kommt halt nicht rum, der ist halt ungenügend, könnte man fast sagen.
Das habe ich dann auch gemacht. Ja. Ne? Also wenn du eine Grafik gerade rausbringst, die deutlich, deutlich teurer ist als die FE, aber gleichzeitig lauter, obwohl es so ein Klopper ist, dann ist es ungenügend. Muss man eigentlich, also meiner Meinung nach, nicht drüber diskutieren, aber ich sehe es offensichtlich ein bisschen herrscher als der Schnitt der Community.
Ja, ich bastel halt gern und insofern bastel ich auch gern an der Lüftersteuerung dieser Grafikkarte und würde mich
dann so
tun, wo, ja.
Weil das, wobei, ist so, das ist so, das ist wie so bei Early Access Games, man hat noch ein bisschen was zum selber basteln oder so, wo man erstmal ein bisschen modden muss.
Ja, ich
das ist die Bethesda-Formel für Grafikkarten.
Aber ja, also was mangelhaft ist, ist definitiv der vierte Lüfter, weil der sorgt ja dafür, dass ich da überhaupt dran muss. Denn ohne den wäre die Grafikkarte auch in ihren absurden BIOS-Abstellungen, Quiet wie Performance, ab Werk, deutlich kühler
Function
und leiser als die FE.
Das ist das, was man bei Asus ROG bekommt in der neuesten Generation.
Ab Werk. Ich bleib dabei. So, wie stehst du zur Leistungsaufnahme der GeForce RTX 5090?
Da haben wir auch eigentlich schon zur Genüge drüber gesprochen. Die Community sagt auch zu 66%, das ist halt zu viel. Grafikkarten sollten in dem Bereich bleiben, wo sie schon waren, was ja jetzt eh schon mehr war als früher, und dann halt gucken, dass sie effizienter werden. 5% sagen aber auch, ja, 600 Watt ist in Ordnung, wenn es das halt braucht, damit wir mehr Leistung bekommen, dann soll es halt so sein. 27% sagen, und das ist meiner Meinung nach halt immer ein bisschen schwierig, weil das halt ein Totschlagargument sein kann, die Leistungsaufnahme selbst ist zweitrangig, wichtiger ist die Effizienz. Wenn es hier passt, kann man über alles reden. Wo ich dann halt, also man kann halt ein Beispiel bringen von wegen, was, wenn ich eine 1000 Watt GPU habe, die halt super viel schneller ist, aber 1000 Watt, ist das dann auch noch okay? Also ich glaube, die Effizienz ist halt auch nur in bestimmten Rahmenbereichen das Argument. Und 2% sagen, ist mir komplett egal, Hauptsache Leistung.
Also die absolute Minderheit, ja, muss man in dem Fall dann schon mal sagen. Kommen wir mal zum Upgrade-Pfad, weil das Gehäuse überspringen wir mal. Du hattest auch noch gefragt, wie es um die Gehäusekühlung aussieht. Aber mich interessiert viel mehr, und wer das nämlich nachschlagen will, der sucht einfach nach Sonntagsfragen auf Computerbase. Der Tag ist jetzt ergänzt. Ihr findet die Sonntagsfrage dann auch wieder in der Liste aller Sonntagsfragen, die wir seit Jahren hier auf Computerbase federführend durch Chiefmaster Ressortleiter Umfrage Fabian durchführen lassen. Mhm. Die Frage war ja erstmal, wirst du dir eine GeForce RTX 5090 kaufen? In Summe haben gesagt, jetzt muss ich rechnen, 5,3% ja. Und davon sagen 1,9% Prozentpunkte haben gesagt eine Founders Edition und 3,4% ein Custom Design, also so ein Drittel, zwei Drittel jetzt mal über
einen es haben auch 5% gesagt, das war eigentlich gesetzt, aber jetzt überlegen sie sich das nochmal nach dem Test, und 18% haben gesagt, haben sie schon überlegt, aber jetzt halt definitiv nicht mehr, nachdem der Test raus ist. Also es gab mal ein Interesse von 30% unserer Leser, davon sind 5% oder gut 5% übrig geblieben. Und jetzt willst du auf die nächste Umfrage hinaus, wo ich gefragt habe, ja, von welcher Grafikkarte wechselst du denn, wenn du dir eine 5090 kaufen willst?
Und nochmal, es sind die 5,3% hoffentlich, die gerade abgestimmt haben, dass sie es tun werden.
Das sind sie also halt eben nicht, denn wie du,
an der Anzahl der
Teilnehmer. Du siehst es an der Anzahl der Teilnehmer. Wir haben ja 1.500 Teilnehmer und nur 3.500 Enthaltungen. Das heißt, wenn wir uns kurz anschauen, wie viele Leute nämlich vorher in der Umfrage gesagt haben, dass sie sich eine 5090 kaufen wollen.
Dann waren es 250.
Das sind nur 250 oder knapp 300 oder sowas.
Ihr Schlawiner.
Da passt also irgendwas ganz geheuer nicht. Und zwar so, dass es wirklich fünfmal so viele sind, wie es eigentlich sein sollten oder so. Nicht fünfmal, aber doch. Und insofern muss man da eine LKW-Ladung Salz drauf kippen auf das, was jetzt kommt.
Ja. Ja, und bitte?
Ja, also ich meine, es ist
Also vielleicht wurde auch getrollt, oder?
ja, wobei, also das wäre die vernünftige Art und Weise, es zu interpretieren, von wegen, ja, ihr trollt doch eh. Aber ich würde das durchaus Leuten zutrauen, nämlich 22% der Stimmen, die wir hier haben, haben gesagt, sie wollen von einer 40-90 auf eine 50-90 wechseln. Und ich traue das den Leuten zu, weil es, also es geht ja nicht mehr, es geht ja nicht darum, einen vernünftigen Leistungssprung zu haben in dieser Perspektive. Da geht es
Ja,
auch,
sondern das Beste zu haben.
genau, also es ist im Endeffekt auch egal. Für die Zielgruppe der 50-90, das ist ja das Lustige, für die Zielgruppe der 50-90 hätte es den Test eh nicht gebraucht, weil die sowieso auf diese Grafikkarte wechselt, weil es die beste ist. Ganz egal, was sie kostet, man will halt das Beste haben. Warum auch immer, sei mal dahingestellt, aber der Test war für die irrelevant. Und für alle anderen war der Test auch irrelevant, weil von allen anderen niemand so unvernünftig ist, dass er 2.500 bis 3.000 € für eine Gaming-GPU ausgibt.
Ja, ich glaube, da gibt es schon die Grauzone. Ich glaube, dieses Mal gibt es wirklich den einen oder anderen, der seine 4090 gerne gegen eine 5090 getauscht hätte und das jetzt erstmal nicht macht. Ich glaube,
Ich
das gibt
hoffe
es
es, weil
schon.
das wäre die vernünftige Art und Weise. Aber, also, was heißt ich hoffe es? Es soll jeder mit seinem Geld machen, was er will. Ne? Wenn das die Erfüllung bringt, ich kann es nur keinem guten Gewissens empfehlen, das zu machen. So. Und wenn wir dann weiterschauen, 10% ungefähr sagen jeweils, sie wollen von der 4080, von der 3080 Ti wechseln oder von der RDNA2-Grafikkarte.
Ja, also eine 6000er RX.
Oder von einer GeForce GTX, einer älteren AMD Radeon Grafikkarte vor RDNA 2 oder einer Intel Arc oder was ganz anderem. Also das vielleicht erschlägt das ganz andere diese Umfrage, aber 12%, also wer bisher mit einer GTX ausgehalten hat, der kauft sich jetzt für
Nee.
3.000 € eine 5090.
Ja, aber das sind halt diejenigen, die eigentlich sich schon immer eine 4090 kaufen wollten, um endlich mal richtig zu upgraden und jetzt merken, die Option gibt es ja gar nicht mehr. Ja.
Also da würde mich halt auch
Also.
mal interessieren, mit wie viel Bauchweh diese ganzen 50-90-Käufer eventuell unterwegs sind und sich jetzt, wenn sie nicht eh von der 40-90 kommen, sich jetzt nicht einreden oder sich selbst Vorwürfe machen, hätte ich mal vor 2 Jahren eine 40-90 gekauft oder so. Es ist
Ja.
keine schöne Situation, ne?
Ja. Ihr habt auf jeden Fall eine Hausaufgabe für nächste Woche, weil ich glaube, Fabian, wir kommen nicht drum herum, die 5080 hier auch noch mal mit durchs Ressort Sonntagsfrage zu
Muss ich,
ziehen.
soll ich? Ich glaube,
Ja,
Leute
muss.
protestieren in den Kommentaren, dass sie das nicht noch wollen, aber
Sag Jan hat gesagt, wir müssen.
okay.
Und keiner darf abstimmen, wo er nicht abzustimmen hat. Denn gerade bei der 5080, ich meine, ja, letztendlich kann das ja alles nur. Können das ja doch, oder so, 95% mindestens sollten ja Inhaber älterer Grafikkarten sein. Oder Inhaber von aktuellen Grafikkarten oder einer 4080, die sagen, hier ist der MFG-Use Case, ich will da direkt einsteigen, ich will es halt als Early Adapter erleben, ich nehme die. Ja, aber du hast schon recht, also mit diesem Faktor 2, 4, 8, der dazwischen, ich kaufe mir eine 5090 und den, woher kommt ihr von der 5090 Antworten kommt, ist das Bild alles andere als klar und vielleicht kriegen wir es bei der 5080 ja eindeutiger hin.
Ich muss mal mit Steffen reden, ob er es mir nicht mal irgendwie das Umfragerepertoire deutlich ausbauen kann, dass ich Umfragen nur einblenden kann, wenn man vorher was Bestimmtes gewählt hat.
Ja, das schützt natürlich auch nicht vor
Nein,
Missbrauch,
natürlich nicht, aber
aber
motiviert das
ja.
vielleicht ein bisschen.
Die 5080, die wird uns auch noch in der nächsten Woche begleiten, Fabian. Da gucken wir dann nämlich auf eure absolut perfekten Abstimmungsergebnisse in der nächsten Sonntagsfrage und auf Custom Designs. Und generell dann nach knapp einer Woche Marktverfügbarkeit auf die Verfügbarkeit von 5080 und 5090. Wir haben uns da so ein bisschen zurückgehalten zuletzt. Wir hatten mal einen Inhalt dazu, dass das wohl nicht frachterweise hier in Deutschland angekommen ist bisher. Ja, Nvidia hat jetzt auch schon gesagt, das wird wohl in einem Ausverkauf landen. Sie haben ja wirklich dann in ihrer Community gesagt, Demand ist that high. das würde ich dann auch wieder mit einer LKW-Ladung Salz nehmen, ne? Ich kann natürlich, auch wenn ich weiß, ich krieg kaum Ware ran und die wird auf jeden Fall ausverkauft werden, immer sagen, ja, es liegt ja einzig und
allein an der hohen Nachfrage. Ja, genau. Also,
Insofern befeuert das ja jetzt auch das ganze Thema noch, und das haben wir in den letzten Generationen, und du hast es ja auch schon gesagt, was machen die denn eigentlich, seitdem sie die Fertigung eingestellt haben? Ja, vielleicht haben sie bei TSMC erstmal High-End-AI-Wafer belichten lassen und dafür mal die ganze Kapazität gebraucht.
Das ist ja immer wieder ein Argument, dass man hört, Nvidia stellt nichts mehr für Gamer her, die machen jetzt nur noch AI. Und man muss aber da ja bedenken, dass der Flaschenhals, also bei TSMC, der ist nicht der 5 oder 4 Nanometer Prozess. Da laufen sie, glaube ich, nicht mehr an so eine Kapazitätsgrenze. Ja. Also da ist Kapazität da. Der Flaschenhals für die AI-Dinger ist ja das Packaging. Also das aufwendige ja Packaging mit mehreren Chips auf einem, also Multichip-Dinger halt. CoWoS oder COWOS, ich weiß nicht, wie man das jetzt aussprechen soll. Und das ist aber bei diesen Gaming-Dingern hier, auch bei Blackwell, gar nicht vonnöten. Also es gibt da keinen direkten Wettbewerb von wegen, wir stellen weniger Gaming-Dinger her, damit wir mehr Kapazitäten für AI haben. Das gibt's so einfach. Nee,
wenn dann wäre es eine, monetäre Entscheidung, aber auch da, ja.
Also solange Nvidia, ich meine, die haben ja eine riesige Marge auf diese Blackwell-Dinger, so wie bei Ada auch. Sie machen damit ja Gewinn. Ja, klar, sie machen halt pro Unit weniger Gewinn als im AI-Bereich, aber sie machen ja trotzdem Gewinn.
Ja. Das ist doch eine schöne positive Note.
Ja, wow, für Spieler ist es fantastisch, ne? Ihr werdet nicht so hart ausgenommen wie die ganzen AI-Kunden. Ja, und jetzt freut euch. Ihr nehmt das Stöckchen.
So, Fabian, nächste Woche 50-80, 50-90 Marktstart-Review. Und dann nehmen wir uns mal nochmal Radeon vor. Vielleicht ergibt sich da ja noch irgendwas. Da haben wir jetzt die letzten zwei Wochen nicht drüber gesprochen. Ja. Aber da haben wir nächste Woche ja mal zwischen den 90ern, 80ern und dann den beiden 70ern.
Das wird ja dann ja auch die erste 50, also die erste 70er, die stärker wird als die 80er. Weil die wird ja so stark wie die 4090, wissen wir ja.
Ja. Fabian, ich hoffe, bei dir ist noch alles in Ordnung im Kopf. Bleib gesund. Ihr lieben Leser auch, wir sprechen uns nächste Woche.
Ciao.